Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Obwohl Deutschland nun schon seit 30 Jahren wiedervereinigt ist, können wir natürlich immer noch etwas von Menschen lernen, die einen Großteil ihres Lebens in einem der beiden deutschen Staaten verbracht haben. Oder wussten Sie, dass Körperkulturistik der DDR-Begriff für Bodybuilding war? Andreas Müller aus Chemnitz war 14, als er mit dem körperformenden Kraftsport erstmals in Berührung kam. Heute ist er 58, mehrfacher deutscher Meister und Europameister bei den über 50-Jährigen. Seine Bodybuilding-Leidenschaft erfüllt ihn noch immer. Michael Franzen hat ihn und andere Weggefährten von damals getroffen. Wir wiederholen sein Feature vom 8. Dezember letzten Jahres. Die Schwarzeneggers von Chemnitz, Körperkult im Klassenkampf.
Die meisten Geschmackssinneszellen haben wir eben auf der Zunge.
Er ist ganz in seinem Element. Andreas Müller, Dozent am Medi-Campus der Berufsfachschule für Gesundheit im sächsischen Chemnitz.
Ja, meine Damen und Herren, gibt es noch Fragen zunächst mal zu heute?
Es ist kurz vor drei. Die Sonne gerade hinter den roten Backsteingebäuden der Schule verschwunden. Müllers Schüler packen ihre Sachen zusammen. Für heute war's das.
So, das ist unsere Lehrergarderobe für die Freiberufler wie mich.
Hinter dem Mann mit dem kurzen grauen Haar liegt ein anstrengender Tag. Die Klasse war seine vierte. Viermal 90 Minuten Unterricht. Andere würden da stöhnen. Doch dem durchtrainierten 57-Jährigen macht das wenig aus. Alles eine Frage der Disziplin und Ausdauer. Und wenn er eines ist, dann ausdauernd. Das hat er nicht zuletzt seiner großen Leidenschaft zu verdanken.
Bodybuilding, kann nichts anderes.
In Bodybuilder-Kreisen ist Müller eine Hausnummer. Mehrmals wurde er deutscher Meister, 2013 Europameister bei den Ü50-Jährigen. Schon seit einer kleinen Ewigkeit bildet er Fitnesstrainer aus, beim Deutschen Fitnesslehrerverband im hessischen Baunatal. Doch das ist bald vorbei.
Das ist eine Geschichte, die mit ziemlich viel Stress verbunden ist. Mhm. Und da bin ich auch gegenwärtig dabei, meinen Lebensmittelpunkt nach Wien zu verlagern. Ich dort ja, eine Lebenspartnerin habe, am Wochenende dann regelmäßig in Wien bin. Das heißt also, ich hier kann ich ohne weiteres arbeiten, das ist kein Problem. Und auch bis Donnerstag, aber ich bin zum Beispiel heute Nacht eben dann mit dem Bus aus Wien gekommen. Und habe am Wochenende noch einen Wettkampf gehabt am Sonntag. Also dieses Wochenende war auch richtig lustig.
Vierter ist er geworden in der Ü50-Kategorie bei der internationalen österreichischen Meisterschaft. Der Mann, der immer noch bis zu sechsmal die Woche trainiert, verzieht kaum merklich das Gesicht. Nur Vierter, eigentlich ist das unter seiner Würde. Ehrgeizig war er schon zu DDR-Zeiten, als alles anfing und Chemnitz noch Karl-Marx-Stadt hieß. Müller ist nach draußen gegangen. Die Spurensuche, sie kann beginnen. Er zieht seinen Jackenkragen hoch. Es ist windig, windig und kalt. Nicht ganz einfach, das mit der Spurensuche. Chemnitz hat sich seit der Wende ziemlich verändert. Die Hauptpost etwa, unweit des Karl-Marx-Denkmals, ist heute kaum wiederzuerkennen. Zu Zeiten des real existierenden Sozialismus spielte sie für den Sportbegeisterten eine wichtige Rolle. Schließlich fand er dort als Junge sein Glück. Unten im Keller, im improvisierten Kraftraum.
Da bin ich eigentlich nur reingekommen, wenn ich bereit war, längere Wartezeiten in Kauf zu nehmen. Denn man musste mich da mit runternehmen. Das heißt also, einer der Angehörigen dieser Sektion Kraftsport musste da vorbeikommen, musste mich als jemanden erkennen, der ihm freundlich gesonnen ist, und musste mich mit runternehmen. Und das war für mich dann schön wie Weihnachten und Geburtstag an den Tag.
An den Geruch von früher kann sich Müller noch genau erinnern. Es roch nach Eisen und Schweiß. Im Untergrund von Karl-Marx-Stadt waren sie alle gleich. Schlosser, Betriebsökonom, Lkw-Fahrer. Seite an Seite stemmten sie Gewichte, auch wenn das nicht unbedingt gern gesehen war.
Kraftsport, Kulturistik, also sprich Bodybuilding, wie es im Westen hieß, das war für die meisten Leute einfach nur was Kurioses, Absurdes, was sie nicht einordnen konnten. Das hat man in Berlin und in Leipzig und dann bis zum gewissen Maße hier in Karl-Marx-Stadt und Dresden akzeptiert, aber in der Provinz schon mal gleich gar nicht. Da hat es einfach nur gestört. Da hat man dann ganz schnell die ideologische Keule rausgeholt und hat gesagt, das kommt aus dem Westen, das ist dekadent, das wollen wir hier nicht. Das habe ich selber erlebt.
Zielstrebig steuert Müller das alte Hallenbad von Chemnitz an. Die Halle liegt nur einen Steinwurf vom Medicampus entfernt. Auch sie aufwendig renoviert. Auch sie nicht wegzudenken aus seiner Sportlerbiografie. Ende der 80er, als die DDR in den letzten Zügen lag, öffnete Müllers großes Vorbild Peter Butze, der Schwarzenegger von Chemnitz, hier das zweite Bodybuilding-Studio des untergehenden Arbeiter- und Bauernstaats.
Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Dame in Rezeption das weiß. Wir können Sie ja mal fragen.
Hallo.
Eine Frage. Es gab hier mal kurz nach der Wende einen Kraftraum, ein Fitnessstudio. Damit war zu rechnen, ich danke Ihnen. Ja. Also meines Wissens nach war das irgendwo hier im Obergeschoss, aber es ist zu lange her.
Der Bodybuilder setzt sich auf eine der Bänke im Foyer des Hallenbads. Sie waren eine verschworene Truppe damals und vielen suspekt. Auch sein Vater, Schichtarbeiter bei der Wismut, wollte anfangs wissen, was das denn solle mit diesem komischen Kraftsport. Ob es nicht reiche, wenn er weiter seine Liegestütze mache. Bereits mit 14 schaffte der Junior 770 am Stück.
Dann gab es ja diese Kraftsportwettkämpfe für Kinder und Jugendliche. Und möglicherweise hat es eine Rolle gespielt, dass ich damals als 12-Jähriger, 13-Jähriger angesprochen worden bin, bei so einem Wettkampf mal teilzunehmen. Mit 13 hat mich dann der Ehrgeiz richtig gepackt.
Müller schließt vor ein paar Sekunden die Augen. Bodybuilding oder wie es im DDR-Jargon hieß, Kraftsport. Lange Zeit war das politisch unerwünscht. Er und die anderen dementsprechend politisiert.
Weil man natürlich immer aufpassen musste, dass man sich nicht von der geltenden Parteilinie entfernt. Das heißt also, die DDR hat ja politisch den Sport gnadenlos für sich instrumentalisiert. Das heißt also, die Devise hieß, bereit zur Arbeit und zur Verteidigung der Heimat im Freizeitsport. Und das galt natürlich auch für Bodybuilding-Kraftsport als Freizeitsport. Also was zum Beispiel gar nicht ging für DDR-Bodybuilder, das war die Teilnahme an Wettkämpfen im westlichen Ausland. Das war streng verboten. Ne? Und insofern war es politischer.
Gewichte zu stemmen, abseits der staatlichen Vereine, das war immer auch ein politisches Statement.
Also es wurde permanent darüber diskutiert in DDR-Kraftsportkreisen, warum ist das so, wie gehen wir damit um, stelle ich einen Ausreiseantrag, ich hätte nie gestellt. Aber es gab Leute, die haben einen Ausreiseantrag dann als Prinzip gestellt.
Müller aber blieb sich und der DDR treu. Trainierte in seiner Freizeit wie ein Besessener beim VEB-Waggonbau Dessau.
Waggonbau Dessau, das war faktisch Schwermaschinenbau, die haben dort Waggons gebaut. Die hatten natürlich Eisen ohne Ende, die hatten sämtliche Möglichkeiten, das Eisen zu bearbeiten. Die haben dort in der Arbeitszeit mit Geld, was der Betrieb gestellt hat, Krafttrainingsgeräte gebaut, die waren vom Feinsten. Also die haben dort einen Kraftraum gehabt mit Auslegware, zweifarbig. Ich bin dort reingekommen, ich dachte, ich bin irgendwo im falschen Film, als ich das gesehen habe. Dort wurden regelmäßig dann Delegationen aus der Bundesrepublik reingeführt, um mal zu zeigen, wie toll also der ostdeutsche Sport funktioniert.
Der Rest ist Geschichte. Vor ziemlich genau 30 Jahren stellte sich heraus, trotz zweifarbiger Auslegware waren weder die Betriebssportgruppen noch die DDR auf Dauer überlebensfähig. Auch Müller musste sich mit dem Fall der Mauer umstellen, beruflich und sportlich. Anfangs sei er regelrecht schockiert gewesen, erinnert er sich, über das ganze Geld, das in der Bodybuilding-Szene im Westen floss, die Doping-Exzesse. Schlimmer als in der DDR sei das gewesen. Müller weiß, wovon er spricht. Er hat zwei Doktorarbeiten übers Bodybuilding verfasst.
Mich haben die Mechanismen interessiert. Die erste Doktorarbeit hat ein Thema berührt, was mich mit zunehmendem Alter immer mehr beschäftigt. Der Titel war zur Methodik des langfristigen leistungsorientierten Muskelaufbautrainings. Und die zweite Doktorarbeit, ja, auf die hat mich eigentlich der damalige Leiter der Sportwissenschaft in Chemnitz gebracht, der Professor Hummel. Da hat er mal gefragt, ich bin mal gespannt, weil mal jemand die Geschichte des DDR-Bodybuildings sporthistorisch aufarbeitet.
2010 hat Müller an der Universität Göttingen promoviert über die Geschichte des Bodybuilding und Kraftsport in der DDR. Nicht ganz einfach, das mit der Promotion. Einerseits wollte er wissenschaftlich beleuchten, was war. Andererseits aber auch nicht alte Mitstreiter wie Hans Löwe, die DDR-Bodybuilding-Legende, in schlechtes Licht rücken.
Das waren ja meine Vorbilder. Und ich habe aber andererseits mitgekriegt, die haben ja auch schon in der DDR mit Dopingsubstanzen hantiert. Und ich wollte den natürlich nicht in Verlegenheit bringen, aber nachdem wir dann einige von denen gesagt haben, ich habe überhaupt kein Problem darüber zu reden, da habe ich für mich dann grünes Licht gesehen.
Selbst gedopt hat Müller nie. Doping, egal in welcher Sportart, für ihn ist das chemische Kriegsführung gegen den eigenen Körper. Manchmal nehmen ihn andere Bodybuilder bei Wettkämpfen zur Seite, um mit ihm unter vier Augen zu reden, weil sie es mit der Angst zu tun bekommen haben. Meist dann, wenn wieder ein bekannter Bodybuilder wie der Deutsch-Österreicher Andreas Münzer stirbt an multiplen Organversagen.
Damals, als Andreas Münzer da mit 31 Jahren aus dem Leben geschieden ist, da waren sehr viele Leute verunsichert. Aber ich habe dann auch sehr schnell erfahren, weil ich kurz danach bei einer Mr. Universum in London als Funktionär war, wie andere Spitzenathleten damit umgehen. Da wurde dann eben von Ärztepfusch gesprochen, da man nicht überleben kann, wenn die Ärzte richtig reagiert hätten. Und. Also die Szene, und ich nenne es wirklich bewusst so, die Szene legt sich dann ganz schnell ihre eigenen Interpretationen zurecht.
Bei aller Kritik an der Szene, Müller hat immer ein offenes Ohr. Einen Dopingsünder belehren würde er nie.
Ich bin weder der Polizei, noch bin ich in irgendeiner Form hier der moralische Dschihad oder irgendwas anderes. Sondern die Leute haben ihre Entscheidung getroffen und sie werden sich durch mich nicht abbringen lassen. Ich würde meinen Standpunkt dazu vertreten, wenn man mich anspricht. Aber da jemanden anzusprechen, wenn man nicht während des Wettbewerbs, das würde mit Sicherheit nicht gut gehen. Das würden sich die Leute verbeten haben, definitiv.
Das Doping-Thema, es verfolgt Müller auf Schritt und Tritt. 1992 gründete er den ostdeutschen Ableger der National Amateur Bodybuilders Association, kurz NABBA. Nur um festzustellen, auch bei den Amateuren wird gedopt.
Und irgendwann habe ich dann gesagt, das ist nicht mehr meins, weil da ganz massiv auch mit Dopingsubstanzen gehandelt worden ist und da auch richtig Verbrechen stattgefunden haben. Also da wurden hier Händlinge aufgebaut und man hat versucht, mich mal zu involvieren. Ich habe dann natürlich konsequent gesagt, nein, weil ich immer damit schon ein Problem hatte und habe mich damals 2001 von NABBA getrennt.
Müller steht auf. Er muss los, zurück zur Schule, den Unterricht für morgen vorbereiten. Vor 2 Jahren ist ihm aus heiterem Himmel die Aorta gerissen. Ein Gendefekt, haben die Ärzte herausgefunden. Tagelang lag er auf der Intensivstation in Wien.
Ich habe dort im Krankenhaus angefangen, Liegestütze zu betreiben. Da wurde mir erstmal stringent davon abgeraten, weil man mir das Brustbein nicht wieder zusammengenäht hatte. Aber einbeinige Kniebeugen und dann Gummibandübungen habe ich schon im Krankenhaus gemacht. Ja, und dann habe ich versucht, mich wieder hochzuarbeiten, ja.
Seitdem versucht der Ex-Europameister kürzer zu treten und nicht gleich an die Decke zu gehen, wenn wieder Sportfunktionäre so tun, als hätten sie in ihrem Leben noch nie etwas von Doping mitbekommen.
Die Opfer sind eigentlich die Sportler und die Täter sind die Hintermänner. Die Hintermänner sind die, die daran verdienen. Die Hintermänner sind Sportmediziner, die Hintermänner sind Sportfunktionäre, die Hintermänner sind Sportpolitiker, die genau wissen, was sich hier abspielt und es trotzdem nicht nur billigen, sondern stimulieren.
Müller gibt sich einen Ruck, genug aufgeregt. Wobei, das will er unbedingt noch loswerden, von wegen, es gäbe keine Grauzone beim Doping.
Wenn ein Wettkampfathlet zum Zeitpunkt des Wettkampfes keine Dopingsubstanz in seinem Körper hat, die nachweisbar sind, dann heißt es nicht, dass er nicht vor 3 Wochen abgesetzt hat. Das war in der DDR schon gang und gäbe, das wussten auch alle, dass Oral-Turinabol, was in der DDR faktisch von jener Form produziert worden ist, eigentlich primär für die Leistungssportler, das musste 3 Wochen vorher dann eben aus dem Versorgungsplan rausgenommen werden. Und dann hat es zwar immer noch gewirkt, aber es war nicht mehr nachweisbar. Das war bekannt.
Ab 90er Jahren ist eine deutliche Zäsur. Da hat man teilweise dramatisch mit Dosierungen und Medikamenten experimentiert.
Ergänzt, Luftlinie gut 80 Kilometer nordwestlich von Chemnitz, ein guter Bekannter von Andreas Müller.
Mein Name ist Hans-Jörg Kloss, war schon immer sportverrückt, mein ganzes Leben lang.
Auch der 68-Jährige ist Bodybuilder, auch er in der Szene kein Unbekannter.
Ja, 86 war ich DDR-Meister im Kraftsport-Dreikampf, also Pflichtposen, Kürposen. Ein athletischer Eindruck.
Jesewitz, die 3000-Seelen-Gemeinde im Leipziger Speckgürtel. Ein sonniger Dienstagnachmittag. Wie üblich hat der Mann, der ein bisschen aussieht wie Prinz Charles, heute schon sein Pensum erfüllt. Oben und am Dach seines Elternhauses.
Ich habe ja auch meine Krafträume im Haus hier oben.
Den eigenen Kraftraum hat sich der ehemalige Zahnarzt schon zu DDR-Zeiten eingerichtet. Ein paar alte Geräte stehen noch herum, neben seinen Medaillen und einem Poster aus den 80ern von einem Bodybuilding-Wettkampf in Bulgarien.
Als letztes sagte uns der Funktionär in Leipzig hier, also wenn dort Sportler aus kapitalistischen Staaten am Start sind, dann tretet ihr nicht auf, dann nehmt ihr nicht teil. So ist man damals damit umgegangen. So unterdrückt waren wir im weitesten Sinne. Haben wir aber ignoriert. Der Grieche wurde Dritter in diesem Jahr.
Und Müller Erster.
Leichtgewichte. Wenn man früher dann 70, 80 Kilo drauf hatte, dann waren das lautere Geräusche.
Die Zeiten sind vorbei. Maximal 50 Kilo. Das muss in seinem Alter reichen, meint Kloss trocken, ehe er sich eine andere Hantel schnappt.
Das ist eine sogenannte Leiterhantel, wo man verschiedene Griffvarianten hat. Dies hat mir mein damaliger tierärztlicher Sportkamerad selbst geschweißt. Man sieht es an den Schweißnähten, die sind etwas rustikal, aber das ging ja schon mit der Materialbeschaffung los. Das war nicht einfach. Und so musste sich selber irgendwo helfen.
Improvisieren mussten Kloss und Co. nicht nur beim Material, sondern auch bei der Ernährung, der eiweißreichen.
Hühnchenfleisch, ja, Fisch, gut. Aber das waren ja zu unseren Zeiten in der DDR war es nicht so einfach, geeignetes zu bekommen. Gut, wir hatten hier ein paar Hühner, ich konnte mir ab und zu mal einen Huhn schnappen und das schlachten. Aber das ging auch nicht auf Dauer. Wir haben sehr viel von Quark gelebt, unterschiedliche Quarksorten. Dann hatten wir noch drei Fleischer in unserer Trainingsgruppe, die haben uns auch ein bisschen immer mal mit Dingen versorgt.
Leichtathletik, Turnen, Fußball. Sportverrückt war Kloss schon immer. Doch nach seinem Zahnmedizinstudium in Leipzig suchte er mit 25 nach einer Sportart, bei der er sich sein Pensum selbst einteilen konnte und nicht abhängig war von Vereinen. Ein Bekannter von der Uni nahm ihn mit in einen der improvisierten Krafträume einer Betriebssportgruppe, wie es sie nicht nur in Karl-Marx-Stadt gab.
Stahlwerk Brandenburg, Tiefbaukombinat Neubrandenburg, Berliner Brauereien, die haben eine Sektion Kraftsport, so nannte sich das. Hat dort ein bisschen Geld zur Verfügung gestellt, aber im Großen und Ganzen bei uns an der Uni. Wir hatten drei große Kellerräume, wo ein paar Gerätschaften drin standen. Aber die Bedingungen damals, man musste schon irgendwo Enthusiast sein und hat ein Ziel verfolgt. Die Bedingungen waren sehr schlecht.
Kloss fand trotzdem Gefallen am Hanteltraining. Zu seinen besten Zeiten stemmte er 200 Kilo. Schmierte sich vor Wettbewerben mit dem Bräunungsmittel Subraun ein, damit seine Muskeln definierter aussahen, auch wenn seine Frau das eher suboptimal fand.
Ja, natürlich haben wir alle gehabt. Das roch etwas streng, die Bettwäsche war auch mit gebräunt und die Frau hat sich die Nase zugehalten und wir haben dann immer am Ofen am Abend vorher das in die Haut eingeklopft. Dann gingen die Poren auf und da ging das besonders schön rein.
Das ist übrigens das Originalautogramm da oben.
Oh, echt?
Ja.
Das Autogramm stammt von Arnold Schwarzenegger.
Schwarzenegger in seiner Besonderheit, in seiner ganzen Art. Das waren immer unsere Vorbilder. Da wollten wir mal hin.
Auf Arnie lässt Kloss bis heute nichts kommen. Dopingvorwürfe hin oder her. Er dreht sich zur Seite. Da das Foto, das ist seine Frau zusammen mit Schwarzenegger nach der Wende auf einer Bodybuilding-Messe in den USA. Seine Frau hatte da aus dem alten Pferdestall den ersten Laden für Fitnesszubehör in Sachsen gemacht. Deshalb war sie häufiger drüben, während er als Zahnarzt in seiner eigenen Praxis gutes Geld verdiente. Bis er mit 55 fand, es reicht.
Ich habe ein bisschen, sagen wir mal, außergewöhnlich mit 55 meine Praxis verkauft und habe mich meinem Grundstück, meinem Sport zugewandt und habe eben nicht das Geld verdienen als das Primäre in meinem Leben gesehen. Ich habe radikal aufgehört, mit 40 selbstständig gemacht und nach 15 Jahren steht dann halt die Entscheidung, investiere ich nochmal, ziehe ich mit der Praxis nochmal um. Und wenn ich das mit 55 gemacht hätte, dann würde ich erstmal 10 Jahre wieder Kredit abzahlen und da musste ich mich dafür entscheiden und ich habe es nicht bereut.
Genauso wenig wie, dass sein großes Vorbild kein Bodybuilder aus der DDR oder den sozialistischen Bruderländern war, sondern Arnold Schwarzenegger.
Wenn man diese Bilder sieht, Michelangelo, als er seinen Adam da in der Sixtinischen Kapelle an die Decke gezaubert hat, würde er sich den doch mit Sicherheit als Vorbild nehmen können.
Den Terminator. Wenn man so will, war auch Kloss einmal ästhetisches Vorbild. Ende der 80er Jahre wollten zwei Sportwissenschaftler wissen, ob er sich vorstellen könne, Modell zu stehen für das erste Fachbuch übers Bodybuilding in der DDR.
Wir haben viele, viele Wochenenden Bilder gemacht. Das war 87 fertig. Sollte in Druck gehen. Das war das erste DIN A4 und mit Farbfotos. Und dann wurde der Druck abgebrochen, weil es nur Papierkontingente gab. Und in diesem Jahr war 750 Jahre Berlin und da wurde das Papier umgeleitet.
Ein Jahr später kam der Band doch noch heraus und wurde nicht nur in der DDR, sondern auch in den sozialistischen Bruderländern ein Verkaufsschlager.
Das war ein riesiger Boom zu dieser damaligen Zeit. Es wurde ja auch viel gefeiert in der DDR und es gab viele Kulturhäuser. Und wir haben dann eine Kraftsportgruppe, Body Crew, aufgemacht. Da hat man eine rhythmische Sportgymnastin, der Heidi Krause, die war DDR-Meisterin. Unglaublich beweglich, ästhetisch von der Bewegung her. Und wir waren in unterschiedlichen Variationen. Hier bin ich mit meinem Sektionsleiter Peter Biniok zusammen. Wir haben dann 5 Minuten so einen Posing-Auftritt gemacht und haben dann dafür 50 bis 100 Mark gekriegt. Ich habe also in allerbesten Zeiten mehr verdient als in meinem Beruf.
Die Werner-Seelenbinder-Halle in Ost-Berlin, Kongresshalle Rostock, diverse Rock-Festivals. Fast jedes Wochenende war die Buddy-Crew zwischen Ostsee und Erzgebirge unterwegs. Ließ sich bestaunen, fanden immer mehr Leute Gefallen am Bodybuilding. Einer von ihnen war der oberste Wirtschaftslenker der DDR, Günther Mittag. Kloss lacht. Natürlich kennt auch er die Geschichten vom schwergewichtigen Genossen, wie er sich Bodybuilder nach Hause lud, zum Posieren vorm Kamin, seine Polaroid-Fotos machte. Kloss kramt eine vergilbte Zeitschrift hervor. Es ist eine alte Ausgabe der Sportrevue, Westware. Und dementsprechend heiß begehrt damals.
Und da hat man dann halt irgendwo versucht, wenn eine Oma rübergefahren ist, soll ich dir was mitbringen, Junge? Ja, so eine Zeitschrift und auch mal Patienten und Bekannte. Und da hat man sich dann das immer mal hergenommen und immer wieder gelesen und immer wieder Trainingspläne kopiert.
Der Ex-DDR-Meister fängt an zu blättern. Seite für Seite lauter Muskelberge.
Fragen Sie nicht nach Ästhetik. Ich sehe es mehr aus medizinischer Sicht, was in diesem menschlichen Körper für Reserven drinstecken. Wie die da rausgeholt werden. Also es ist sicherlich für viele extrem unästhetisch, aber so wie der Fußball der 70er Jahre, als Beckenbauer und Netzer Müller noch spielten, ein ganz anderer Fußball ist als der Fußball von heute, hat sich das auch weiterentwickelt.
Kloss legt die Zeitschrift zur Seite. Ab und zu trifft er sich noch mit Müller und den anderen. Dann reden sie von früher und warum das wiedervereinigte Deutschland zum Land der Couch-Potatoes geworden ist.
Wenn ich die Volkskrankheiten sehe bei uns, 280.000 Schlaganfälle im Jahr und so weiter und so fort und die Infarkte, Herzinfarkte kommen dazu, so ist das Bewegungssystem durch unsere Lebensweise eigentlich auch ganz, sagen wir mal, negativ beeinflusst. Die Generation vor uns, die 100 Generationen vor uns, die sind am Tag 15 Kilometer gelaufen und wir laufen noch 800 Meter jetzt heute. Und dadurch gibt es natürlich dramatische Veränderungen im Gelenkbereich, im muskulären Bereich.
Zu DDR-Zeiten war das noch anders. Kloss lacht. Was sind sie damals gelaufen, er und die anderen Bodybuilder, in Karl-Marx-Stadt und anderswo, auf dem Weg zum nächstbesten improvisierten Kraftraum, beim Körperkult im Klassenkampf.
So war es in der DDR.